Wer Geschichten aus dem Altbau schon immer mal live sehen wollte und gucken wollte, wie Christoph und ich uns live verhaspeln, wenn wir die Geschichten vortragen, der hat jetzt die beste Gelegenheit dazu, denn wir treten auf am 21. Januar in Bremen und am 31. Januar in Leipzig. Für die Shows schreiben wir natürlich eigene Geschichten, das heißt, es gibt diese Geschichten nur dort live zu sehen und sonst nirgends. Falls ihr dafür noch Tickets bekommen wollt, dann findet ihr dazu einen Link hier in den Shownotes. Wir freuen uns sehr darauf, auch wenn gerade ich besonders nervös bin, aber ich glaube, es wird richtig geil. Also sichert euch jetzt noch ein Ticket. Moin und herzlich willkommen zur 6. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Josh Kliemann.
Und mir, Christoph Wellbrock. Wir präsentieren euch heute, wie jedes Mal, zwei unheimliche, gruselige Geschichten, die kaum zu glauben sind.
Am Ende liegt es dann wie immer an euch, zu entscheiden, ob diese Geschichten einen echten, wahren Kern haben oder ob wir sie uns komplett ausgedacht haben. Und bevor wir zu der Auflösung von diesem wahren Kern oder eben auch nicht kommen, eine kleine Spoilerwarnung. Wer immer Folge 5 von unserem Podcast noch nicht gehört hat, springt jetzt bitte zum Timecode 17 Minuten und 49. Denn ab da fangen die neuen Geschichten an dieser Folge und davor ist halt die Auflösung der Folgen vorher und so vermeidet ihr die Spoiler dazu. Und zu der Auflösung von deiner Geschichte vom letzten Mal kommen wir jetzt. Die Hexe von Frederick Manor.
Ja, genau.
Genau, das ging ja um die Mutter, die von dem rachsüchtigen Geist einer Vorbesitzerin des Hauses heimgesucht wird, besessen ist. So war das
ja,
ungefähr,
so,
ne?
Ja, so sozusagen. Ja. Also es sind ja Geister und Dämonen quasi ein- und ausgegangen in dem Haus.
Ja, aber es war dieser eine ganz, ganz fiese, der von ihr Besitz ergriffen hatte.
Genau,
und dann war
Vierhaus.
Ach ja, genau, kriegt das hier aus. Stimmt, so war das. Ja. Und dann war dieses Ehepaar in der Bude, durch die irgendwie alles noch schlimmer gemacht haben, die das untersuchen wollten und seitdem ist es irgendwie noch heftiger geworden.
Genau, also eigentlich wollten sie den Zustand verbessern und es hat aber ihre Anwesenheit war mitunter dafür verantwortlich, dass sich das dann alles noch ein bisschen gesteigert hat, ja.
Ja. Ja, meine Einschätzung zu dieser Folge ist, ich hatte ja letzte Woche das schon mal so ein bisschen angedeutet, dass mich da vieles an viele Sachen erinnert hat, so ein bisschen. Ja. An eine Misch aus verschiedenen Filmen.
Insidious ist, glaube ich, gefallen.
Insidious habe ich gesagt, genau. Und vorher auch mal, dass mich das an so ein Spiel erinnert hatte. Aber deswegen, meine Einschätzung ist, glaube ich, dass du dir das ausgedacht hast und dich vielleicht inspirieren lassen hast von einem Mischmasch aus Filmen. Deswegen würde ich sagen, sie ist nicht wahr.
So. Du hattest, du hattest dieselbe Idee wie auch jemand, glaube ich, auf Instagram.
Ja.
Hat uns auch jemand geschrieben, beziehungsweise
eine Sprachnachricht
geschickt und ist auch nochmal auf deine These eingegangen mit Insidious und so und hat dir da quasi recht gegeben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob er gesagt hat, ob er es glaubt, dass es echt oder nicht echt war, aber du liegst auf jeden Fall falsch.
Wirklich?
Ja, es ist tatsächlich eine echte Geschichte gewesen. Du bist insofern richtig, du hast ja auch irgendwie was erzählt, glaube ich, von dem Ehepaar.
Ja.
Ja, und es geht auch um das Ehepaar, was wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gruselfans sind, sich auch schon zu Hause gedacht haben. Es geht natürlich um die Warrens, nämlich um Ed und Lorraine Warren. Das sind die Geisterjäger oder das Geisterjäger-Ehepaar. Die unter anderem bekannt geworden sind durch die Filme von James Wan, The Conjuring. Gibt's ja mehrere Teile von. Das Lustige ist.
Die beruhen auf diesem Ehepaar dann, oder was?
Ja, genau. Und das Lustige, also die haben auch zum Beispiel, ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich Annabelle kennen, diese Puppe.
Ja.
Genau. Oh, das war auch so lustig.
Gibt's eigentlich auch mehrere Teile von Annabelle
Also zwei gibt's auf jeden Fall. Aber das Lustige war, dass der gute Herr, der uns die Sprachnachricht geschickt hat, halt irgendwie meinte, ja, also ich glaube, das ist das und das und das und das und hat einfach irgendwie, ich glaube, Annabelle, Insidious, Conjuring 2, also alles gemischt. Und es waren so 3 oder 4 Filme letztendlich, wo er meinte, ja, daher kommt das. Nein, also es kommt.
Aber ganz ehrlich, das ist ja auch die Sache, das fällt mir ja auch bei sowas öfter mal schwer, weil viele haben halt so Tropes, die halt sehr, sehr ähnlich sind. Also es ganz viele benutzen halt ähnliche Sachen. Und dann kann das schon mal ganz leicht passieren, dass bei modernen Horrorfilmen ein bisschen was durcheinander gemischt wird, weil Ja, also so die, auch die Grenze zu Paranormal Activity ist manchmal nicht so groß, weil dann doch ähnliche ähnliche Szenen drin vorkommen und so weiter. Und dann kann ich mir, ich kann das gut verstehen.
Es werden ja auch, es werden ja auch häufig irgendwie, es gibt also Paranormal Activity war ja, glaube ich, damals auch so ein Film, das war irgendwie so ein, was Besonderes. So,
ja, ne? Ich weiß noch, der erste, der hat mich auch
genau, richtig fertig. Genau, der erste, der war schon echt gruselig und Conjuring fand ich damals zum Beispiel auch gut. Also irgendwie wird irgendwie so eine erfolgreiche Formel für einen Horrorfilm ja auch immer wieder recycelt und vielleicht auch verbessert. Naja, aber um auf das Thema zurückzukommen, geht um der Geschichte, die ich vorgetragen habe, um den wahren Fall sozusagen aus dem Film The Conjuring.
Okay.
Genau, und in dem Film zieht eine, ja, eine, ich glaube, es sind auch 5 Menschen, zieht in ein Haus ein und die werden ziemlich schnell, ja, merken die halt, dass irgendwas in dem Haus nicht stimmt. So, und meine, ich weiß gar nicht mal, wie ich meine Familie genannt habe, auf jeden Fall geht es in der wahren Geschichte um die Parents. Familie Perrin, und die hat ein Haus in Harrisville gekauft auf Rhode Island. Mhm. Dort ist das halt passiert, das echte. Und die Thekla 4 Haus, wie ich sie genannt habe, die heißt in Wirklichkeit Bathethba Sherman. Tut mir leid, wenn das gerade so gelispelt, aber ja, Bathethba, das hört, das ist ein ganz komischer Vorname.
Okay.
Also einmal noch, Bathethba Sherman. Und das Krasse ist, dass, also, diese Frau, diese Bathethba Sherman, die dort in diesem Haus sozusagen diese Entität war, die dann auch die Frau Perrin besessen hat,
ja,
die hat auch existiert. Also der Grabstein von der, der existiert. Der liegt auch in Harrisville auf dem Friedhof. Also man kann da, das ist auch irgendwie ein Hotspot so für so Gruseltouris, die da hinfahren, die gucken sich dann das Haus an, die gucken sich dann eben auch diesen Grabstein an von dieser Hexe, beziehungsweise Satanistin, weil das ist auch eine wahre Geschichte, also die war halt wirklich stadtbekannt. Und die hat halt mit ihrem Mann eben, also alles, was ich eigentlich erzählt habe in der Geschichte, dass sie irgendwie angeblich ihre Kinder geopfert hat, dass sie ihre Bediensteten da schlecht behandelt hat, das ist halt alles wirklich so gewesen. Und also es ist wirklich alles richtig krass. Und die Warrens sind ja auch, glaube ich, also die sind ja super bekannt. Ja. Die haben ja, keine Ahnung, die waren auch im Amityville Horror House, haben diverse Sachen halt gemacht. Also bestimmt werden wir das ein oder andere Mal auf kurz oder lang eh nochmal auf die kommen.
Ja,
also in dem Film gibt's natürlich, es gibt da so eine ikonische Szene, die ist so jetzt nicht passiert. Da ist es halt so, dass da irgendwie geklatscht wird. Also die spielen quasi Verstecken und dann Schrank, nicht Mäuschen, mach mal Piep, sondern die klatschen dann und dann klatscht halt irgendwann jemand, der gar nicht mitspielt. Ist eine mega geile Szene. Also an alle Horrorfans, die den Film noch nicht geguckt haben sollten, was ich nicht glaube, aber falls doch, guckt ihn euch an. Ich glaube, der ist aktuell sogar auf Netflix. The Conjuring, kann man gut machen. Genau. Und das ist eigentlich die wahre Geschichte, die genau so passiert ist. Und auch, dass sie das Haus, dass das lange nicht auf dem Markt war, ist so passiert, dann, dass das ewig gedauert hat, bis die Vormieter das auch verkaufen konnten.
Ja.
Also es hat Ewigkeiten gedauert. Das war, und ich glaube auch die Parents, die sind das mittlerweile auch wieder losgeworden, aber die haben, glaube ich, irgendwie über 20 Jahre gebraucht, das loszuwerden. Ja, die werden fast am finanziellen Bankrott gelandet, weil die dieses Haus nicht verkaufen konnten. Und
aber nach so einer Vorgeschichte auch nicht so, das ist ja halt genau dieses, vielleicht lernen die Leute nämlich langsam daraus, dass sie sagen, ach, das ist ein Schnäppchen und war lange kein Vorbesitzer und jetzt langsam sagen sich dann die Leute auch mal so, ja gut, vielleicht kaufe ich es dann nicht.
So, und jetzt kommt jetzt noch was Besonderes, weil ich konnte ja die ganze Zeit nicht mit dir drüber reden, weil du ja heute auch erst die Auflösung quasi auf dem Silbertablett serviert bekommst. Aber nachdem wir die Folge aufgenommen haben, war ich zu Hause und habe auf dem iPad irgendwie ein bisschen gesurft und ich war so auf einer Seite, da bin ich öfter mal drauf. Und das war so krass. Das Haus wird aktuell für Touren, kannst du es buchen. Und das, also ich kam wirklich von der Aufnahme und ich war auf der Seite und auf einmal prangte mir nur diese Headline irgendwie Conjuring House wird irgendwie, kannst du jetzt reinziehen. Das kann doch nicht sein. Also weil der Film ist ja auch schon echt ein paar Jahre alt. So, ne? Und ich dachte so, okay, komm, die Story nehme ich jetzt einfach mal. Und auf einmal, also weißt aber du so, als würdest du so sagen so.
Dafür gibt's so einen Namen. Das ist so ein.
Ja, also so keine Ahnung, wie jetzt würdest du sagen, du kaufst ein neues Paar Schuhe und auf einmal siehst du die ganze Stadt mit den Schuhen.
Ja, genau. Aber das so, ist ne? halt, es gibt dafür irgendwie so ein bisschen der Blablabla-Effekt oder wie auch immer das ist. Müsste ich, reiche ich nach. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Aber das ist halt so, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, guckst halt zum ersten Mal einen Film aus den 80ern, so, den du seit 20 Jahren vor dir her schiebst und guckst den, am nächsten Morgen steht in der Zeitung, kommt ein Remake von dem Film
raus. Ja, stimmt.
Aber weil man halt einfach geschärft dafür ist. Es gibt so viele Sachen, die du einfach nicht mitkriegst, so.
Ja.
Was meinst du, wie viel da auf der Seite schon drauf stand, wo es plötzlich eine andere Tour gibt, aber es interessiert dich nicht, weil das dir nichts sagt.
Ja.
Und in dem Moment fällt es dir halt auf. Aber ich kenne das auch. Mir passiert das super, super häufig, dass ich irgendwie denke, oh, was hat der Musiker eigentlich lange gemacht? Oh, schon ewig nichts mehr. Und zwei Tage später kommt ein neues Album raus oder irgendwie sowas. Ja. Das gibt's echt häufig.
Genau, und ja, wenn ihr das, also ich kann nicht so viel sagen, weil es eigentlich im Prinzip alles so passiert ist, wie ich es vorgelesen habe. Und wenn ihr es halt nochmal nachgucken wollt, dann sucht einfach nach Ed und Lorraine Warren, den Parents oder Haunting oder, of oder Harrisville.
Oder nach Bathysba.
Bathysba Sherman. Genau, oder ihr guckt einfach irgendwie The Conjuring oder googelt nochmal The Conjuring True Story. Ist auf jeden Fall eine ganz schön gruselige, also eine wirklich gruselige Geschichte und auch der Film ist auch echt ganz schön sick, muss man sagen.
Ja, aber wie gesagt, ich dachte ja auch, das ist ja ausgedacht, weil ich auch, es ist halt mal dieses typische, diese feine Linie zwischen, ja, ist übertrieben, ja, das ist zu heftig, das ist nicht wahr. Weil wenn irgendwas zu krass ist, denkt man ja, okay, das kann nicht wahr sein. Wenn es dann doch wahr ist, ist es schon krass, finde ich.
Ja. Ja, das war ja auch bei den, ich glaube, bei den 200 Untermietern war das auch schon. Da ging es ja auch wirklich richtig zur Sache. So,
ja.
Ne?
Ja, immer wenn es einfach zu extrem wird, dass du sagst, okay, jetzt hast du übertrieben, jetzt bist du drüber weg, jetzt kann man es dir nicht mehr glauben.
Ja, aber das ist also auch ganz kurz nochmal zu den Warrens, also weil das auch echt interessant ist. Ne? Also man, das ist so, also es gibt ja auch diese Puppe aus diesem Annabelle-Film. Ne? Mhm. Die, du kannst ja wirklich zu denen irgendwie nach Hause fahren. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die beide noch leben. Auf jeden Fall, ich glaube, dieser
Ed
Warren.
Haben die oder was?
Ja, ja, also dieser Ed Warren, der ist, glaube ich, der ist 2006 gestorben. Und die Frau, ich weiß nicht, ob sie noch am Leben ist, aber die hat auf jeden Fall noch eine ganze Zeit gelebt. Die war ja auch quasi immer am Set mit dabei und hat dann irgendwie die Regisseure gebrieft und so. Naja, auf jeden Fall kannst du quasi zu denen nach Hause gehen. Und die haben halt auch so eine Puppe da. Also die haben sozusagen diese Annabelle. Die sieht natürlich nicht so aus wie die Filmpuppe, aber die haben halt so eine Puppe. Und du kannst auch auf YouTube, gibt's so einen Rundgang. Und in den Filmen sieht man halt immer so dieses, Kabinett an Dingen, die da rumstehen haben. Ne? So irgendwie Geister, Sachen, dem Teufelszeug halt, was da steht. Und das ist so krass, weil die rennen da dann immer rein und müssen das hier alles irgendwie segnen und Weihwasser und pralala. Ja, dann liegt da einfach auch so eine Puppe rum und das kannst du dir halt irgendwie alles reinziehen. Und das finde ich so heftig, Mann.
Ich finde sowieso, ich finde grundsätzlich so Puppen schon richtig eklig. Übrigens, ich war letztens mit dem Auto hier in Bremen unterwegs und dann fährt rechts an mir ein anderes Auto vorbei mit Fenster runter und es lag so eine Frau am Steuer und die hatte links von ihrem Steuer, also in der linken Ecke vorne am Armaturenbrett oben, eine alte Porzellanpuppe sitzen mit so einem alten Kleid.
Alter.
Wer zum Teufel, also überhaupt, wo ist der Markt für solche Puppen heutzutage noch? Weil die sind einfach nur scheiße gruselig. Ja. Aber legst du dir doch nicht, du guckst dich die ganze Zeit beim Autofahren an.
Das ist auch mega gruselig, Alter.
Das ist ja widerlich.
Es gab damals, ich komme ja aus so einem, ursprünglich bin ich in so einem kleineren Dörfchen groß geworden, hier direkt in der Nähe von Bremen. Ja. Und da gab es so einen, quasi auf dem Weg zu einem Kumpel, auf dem Fahrradweg zu meinem Spielfreund sozusagen. Ja. Ne? Da war auch so ein Haus, das war so direkt an so einer Kurve, wo ich abbiegen musste. Und dort saßen sozusagen zur Straßenseite, konntest du in so ein Fenster gucken und das war halt ein Raum, wo nur Puppen waren. Und das der Beruf von demjenigen war, glaube ich, diese Puppen zu bauen oder zu bemalen oder so. Und das war so gruselig, weil selbst als wir dann irgendwann auch, sag mal, größer waren, ne? Mhm. Und sag ich mal, wenn es dunkel war, draußen noch unterwegs waren und du durch dieses Fenster geguckt hast, das war so gruselig einfach, weil da einfach die so, ja,
ich
so.
Ich hätte immer so Schiss, dass irgendeiner davon, ich kann auch, gehst da rein und plötzlich fällt halt irgendeiner vom Schrank. Ich würde mich einscheißen.
Ja, ja.
Also es ist einfach, ich finde das, also Puppen sind somit das Ekligste. Clownspuppen sind noch eine Nummer drüber. Naja, okay.
Genau, das war meine Geschichte. Die Hexe von Frederick Manor. Achso, ja, Frederick Manor, genau, das war auch noch so ein Name. Also den Namen, der war auch ausgedacht. Ich habe aber, ich glaube, es hieß Arnold, was hieß irgendwas? Ich glaube, Arnold House hieß das. Wirklich Arnold House. Und es war auch quasi auch diese True Story, dass sich dieser Arnold auch wirklich mit 92 da erhängt hat. Also okay. Das ist alles, könnt ihr alles nachlesen. Genau, True Story dieses Mal wieder von meiner Seite aus. Aber wir hatten ja noch eine Geschichte. Und zwar die Ruhige See.
Ja.
Unser Ryan, der wie meiner Meinung nach sich ganz komisch verhalten hat, indem er irgendwie glaubt, dass jemand hinter ihm her ist und dann aber erstmal anhält auf der hohen See und einfach erstmal ein Nickerchen macht. Ryan fährt aufs See zum Angeln, sieht ein Schiff, fährt weg und auf jeden Fall ist dann jemand. Hört ein Schiff, fährt erstmal weiter weg und dann hört er Stiefelschritte über ihm, glaube ich, an Deck. Genau. Dann fährt er nach Hause. In den Hafen und schaltet die, wie heißen die Cops noch, die auf See sind? Küstenwache. genau, und den Hafenmeister an.
Water Police.
Hatte ich nicht schon eine Vermutung geäußert? Genau, ich hatte dir geschrieben, deine Geschichte ist echt, weil du in der ersten Minute der Geschichte schon die Vorhänge erwähnst, wie die aussehen und das nachher irgendwie noch so essentiell war. Ich dachte so, okay, Das ist so ein Detail, das ist so richtig gestaged und geskriptet. Ich glaube, du wolltest uns aufs Glatteis führen und wolltest einfach wirklich eine spannende, gruselige Geschichte erzählen. Ja, nicht echt.
Das ist korrekt, ist nicht echt.
Yes, das haben wir in Folge jetzt schon richtig gelegen,
ne? Nicht schlecht. Ja, tatsächlich ist das eine ausgedachte Geschichte und ich habe mich von daher inspirieren lassen, dass ich tatsächlich so eine gewisse Urangst habe vor hoher See im Dunkeln. So, also ich habe das in der Geschichte, wenn man das nochmal hört, jetzt vielleicht merkt man das vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich habe öfter betont, wie fucking schwarz dieses Wasser ist. Ey, und ich weiß,
bist du nicht der Einzige, glaube ich.
Ich bin mal irgendwann in Kiel nachts schwimmen gewesen im Hafenbecken. So, und dann bin ich zu so einer Boje rausgeschwommen und so. Und von da aus dann wieder zurück. Wir waren auch mit zu dritt und sowas. Aber in dem Moment, wo ich bei dieser Boje war und zurückgeguckt habe, und das war nicht super weit raus, aber so ein bisschen. Und da habe ich so Schiss bekommen, weil das einfach, es ist so nichts um dich rum. Es war ein bisschen Wellengang, so du kriegst nichts mit. Es ist einfach so tief schwarz. Und seitdem ist das so eine gewisse Urangst bei mir, dass ich einfach so dieses im Dunkeln auf hoher See finde ich ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt. Und daher habe ich halt dann eine Geschichte drumherum ein bisschen gebaut.
Okay.
Ja, und nichts davon ansonsten war echt. Deswegen kann ich jetzt auch nicht groß viel mehr zu sagen.
Ja, aber ich glaube, die Angst vor, also ich glaube ja, dass ich an Thalassophobie leide.
Thalassophobie?
Ja, das ist die Angst vor hoher See oder vor so Tiefsee. Ach so. Also es gibt so Bilder, die man sich halt angucken kann.
Ja, ich kenne die auch, wo dann jemand im Wasser ist, dann siehst du unten so einen Schatten oder sowas.
Ja, und wenn du sowas halt siehst, warte mal, ich zeige Josh das jetzt hier gerade, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es gibt halt so Fotos, zum Beispiel sowas.
Ja.
Da wird mir halt unwohl.
Also kurz für die Hörer, damit ihr das auch seht, das ist, man sieht da einen Taucher in so einem, also man sieht den Boden vom Meer und da drin ist aber noch ein riesengroßes dunkles Loch, das so wirklich scheinbar ins Nichts führt. Und da ist so ein Taucher als sehr kleiner Punkt ganz einsam und allein in der Mitte.
Also das würde mich mal wirklich interessieren, ob wir die einzigen beiden sind. Also schreibt mal wirklich bei Instagram irgendwie in die Comments irgendwie oder auch per DM uns. Also macht mal wirklich, googelt mal Thalassophobie. Oder Angst vor Wasser, wenn ihr jetzt nicht wisst, wie das geschrieben wird, dann kommt das schon und dann gibt's so einen Test, dann gibt's so ein Bilder. Und bei mir ist wirklich so, 9 von 10 Bildern kann ich mir nicht angucken, ohne dass mir unwohl wird. Also ja, wirklich einfach unwohl wird.
So ein richtig unangenehmes Kribbeln. So ein bisschen so eins, als ob man so sich über die Schulter umgucken möchte, weil man
allein, wenn wir jetzt schon drüber reden. Und auch so hier Open Water, also der zweite Teil von Open Water, da geht's ja weniger um die Haie. Da geht's ja eher darum, dass die nicht in das Boot kommen. Alter, absolut schrecklich.
Ja.
Ey, fucking Hochsee ist einfach, ey, wir haben nicht umsonst 2 Beine und keine Flossen. So, weißt du, wir haben da nichts zu suchen.
Ich finde auch einfach, also ich finde auch so auf so einem Schiff, sobald du halt von so einem Schiff, irgendwie, keine Ahnung, mal angenommen runterfällst oder sowas, dann bist du so auf dich allein gestellt. Was sagt man noch? Auf hoher See und vor Gericht bist du mit Gott allein?
Was? Das habe ich noch nie gehört. Das kannst du aber auch so, nee, das kannst du einfach immer sagen, so, ja, in der Wüste und.
In der Wüste und im Supermarkt, da bist du mit Gott allein. Irgendwie so hieß das, ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Egal, aber auf jeden Fall.
Aber die ganze Geschichte ist quasi auf Grundlage deiner Angst vor und dieser Backstory in Kiel.
Ich wollte halt eine Story auf Wasser machen, so ein bisschen.
Ja.
Also, ich hatte halt überlegt und dann, war so ein Angler. Hab mich auch gefragt.
Ja, wie gesagt, der Vorhang hat's dir versaut, ne?
Ey, wenn du wüsstest, wie lange ich geguckt habe, wie Boote aussehen und aufgebaut sind und ob es Boote gibt, die so aufgebaut sind, dass es für meine Geschichte passt, dass du eine Kabine hast, die du nicht abschließen kannst, was es tatsächlich gibt. Ich habe sogar den Namen von irgendeinem Boot rausgesucht. Ja, auf jeden Fall, ich als jemand, der sehr wenig Ahnung von Booten und von hoher See hat.
Alle Seebären, die unseren Podcast hören.
Kann überhaupt nicht stimmen. Gut.
So.
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
Ja, dann haben wir eigentlich die beiden
Auflösungen fertig.
Auflösungen abgefrühstückt. Das heißt, jetzt sind alle Hörer sozusagen wieder auf derselben Seite.
Ja, willkommen zurück an alle, die geskippt haben.
Willkommen an alle, die geskippt haben. Denn ihr seid ja jetzt quasi erst eingestiegen.
Nee, die haben ja das Intro trotzdem gehört.
Ja, das stimmt.
Willkommen zurück an alle, die geskippt haben. So, okay. Dann fange ich jetzt einfach an mit meiner Geschichte.
Schieß los, die Bühne gehört dir.
Dankeschön. Meine Geschichte heißt Die letzten 3. Harry und Abigail Burton waren ein glückliches Ehepaar. Freunde und Familie sollten später immer wieder betonen, wie heiter und nett es doch stets bei der Familie war. Als die beiden mit ihrem Hund nach Coldridge, einem kleinen, unscheinbaren Ort in England, zogen, war Harry, ein gelernter Schlachter, gerade 30 Jahre alt. Seine Frau Abigail war nur ein Jahr jünger. Die beiden kannten sich schon aus der Schulzeit und galten als so etwas wie das perfekte Highschool-Paar. Der Hund, ein Pudel, hörte auf den Namen Patty, gehörte Abigail und war kaum von ihr zu trennen. In Coleridge wollten sie nun ein gemeinsames Zuhause gründen. Für Harry war das ein wichtiger Schritt. Vor ein paar Jahren hat er sich bei einem Unfall seinen Rücken schwer verletzt. Dadurch hatte er ständig teils extreme Schmerzen und durch die Schmerzen wiederum immer wiederkehrende depressive Schübe. Er hoffte, dass ein neues Zuhause, ein geregeltes Leben und eventuell die Aussicht auf eigene Kinder ihm vielleicht den Halt geben würde, den sein Rücken ihm versagte. Abigail konnte kaum darauf warten, endlich Kinder zu bekommen. Sie wusste, dass sie und Harry bereit dafür waren, doch machte sie sich ab und zu Sorgen um ihn. In seinen depressiven Phasen wusste sie nicht recht, mit ihm umzugehen. Zum Glück kamen diese nicht allzu häufig und gingen irgendwann immer von selbst. Dennoch, sie wusste, die beiden suchten in Coleridge nach etwas Dauerhaftem, nach ihrem Glück. Was sie stattdessen dort fanden, war Religion. Coleridge war ein sehr religiöser Ort. Fast alle Mitglieder der Gemeinde waren auch gleichzeitig Mitglieder der christlichen Gemeinschaftsgruppe, einer starkgläubigen christlichen Gemeinde, an deren Spitze die erst 21 Jahre alte Pastorin Chloe Weston stand. Die Burtons sind nie besonders religiös gewesen. Meist ließen sie die Messe aus, die regelmäßig in der Kirche ein paar Straßen weiter abgehalten wurde. Doch so fiel es ihnen natürlich auch um einiges schwerer, Anschluss an die Gemeinde zu bekommen. Als eine Kollegin von Harry ihm in einer seiner depressiven Phasen wieder und wieder ans Herz legte, doch die Messen zu besuchen, eventuell würde spirituelle Intervention das Mittel sein, was ihn endlich von seinem Leiden erlöse, gab er klein bei. Was wäre schon das Schlimmste, was passieren kann? Auch Abigail war leicht zu überzeugen, was immer Harry helfen würde. So begaben sich die beiden die Woche darauf zu einem der Gruppentreffen der Gemeinde. Sie fühlten sich direkt wohl und wurden schnell aufgenommen von den Mitgliedern, unter ihnen auch ihre Nachbarn. Abigail war froh über die ganzen neuen Kontakte und Harry hatte das Gefühl, hier unterstützt zu werden, egal ob er gerade eine schlechte Phase hatte oder nicht. So kam es, dass die beiden in kurzer Zeit regelmäßige Besucher der Gruppe wurden und besonders Harry sich zu einem aktiven Mitglied der Gemeinde entwickelte. Nicht zuletzt jedoch wegen der jungen und charismatischen Pastorin Chloe. Auch Chloe freute sich im Gegenzug über den fleißigen und strebsamen Neuzugang in ihrer Gemeinde. So dauerte es nicht lange, bis die beiden sich auch außerhalb der Gemeindesitzung trafen. Chloe wusste aus den Sitzungen, dass Harry unter diesen depressiven Schüben litt und wollte ihm dabei helfen, sich von den negativen Kräften zu schützen. So verbrachten die beiden unter anderem auch Nächte zusammen, in denen sie private Rituale vollführten, in denen sie zum Beispiel die ganze Nacht voreinander saßen und das Zeichen des Kreuzes machten, um sich gegenseitig vor der bösen Kraft des Mondes zu schützen.
Was? Ist das eine Pastorin oder irgendwie eine Hexe?
Ja, ist eine kleine Gemeinde. Die haben ihre eigenen Regeln.
Ja, so eine freie Kirche.
Dass die beiden auffällig und für einen verheirateten Mann unangemessen viel Zeit miteinander verbrachten, fiel nicht nur Abigail auf, sondern auch anderen Mitgliedern der Gemeinde. Doch Abigail merkte auch noch weitere Veränderungen an Harry. Aus dem liebenden Partner wurde zu Hause plötzlich ein streitlustiger und mürrischer Mann, der sich zunehmend unberechenbar benahm. Irgendwann wurde es Abigail zu viel. Bei einem weiteren Treffen der christlichen Gemeinde platzte sie. Vor dem versammelten Zirkel der Gläubigen sprach sie laut an, dass sie glaube, Harry wäre ihr untreu und unterstellte ihm eine Affäre mit Chloe. Und in diesem Moment passierte etwas mit Harry. Alle Anwesenden sahen, wie sich seine ganze Statur veränderte, sein Gesicht verzog sich zu einer bestialischen Fratze und ein Blitzen war in seinen Augen zu sehen. Eine Sekunde später rastete er aus. Er drehte sich ruckartig zu Chloe um und fing an, auf sie einzuschlagen, während er unverständliche Sätze in einer fremden Sprache von sich gab. Mehrere Mitglieder mussten helfen, um ihn zurückzuziehen und festzuhalten, um die Situation unter Kontrolle zu kriegen, damit niemand ernsthaft zu Schaden kam. Die Versammlung wurde sofort aufgelöst und nachdem sich das Chaos gelegt hatte, gingen nach und nach alle nach Hause. Am nächsten Tag bereits vergab Chloe Harry seine Tat. Sie erteilte ihm offiziell die Absolution. Doch die anderen Mitglieder der Gemeinde vergaßen und vergaben den Vorfall nicht so schnell. Sie mieden die Burtons fortan, so gut es ging. In den kommenden Wochen veränderte sich das Verhalten von Harry zudem weiter. Er hatte immer aggressive Ausbrüche, brabbelte wirres Zeug vor sich hin und wirkte abwesend. Chloe zog daraufhin Isaac Hartley, den Pfarrer des Kreises, zu Rate. Nach einer langen Besprechung der Lage und Harrys Symptomen kam dieser zu nur einem möglichen Schluss. Der Mann war von Dämonen besessen. Die einzige Möglichkeit, sein Seelenheil zu retten, lag also in einem Exorzismus.
Hey, haben wir schon wieder einen Exorzismus hier, oder? Das ist
ein beliebtes Thema.
Eieiei.
Zu der Überraschung aller stimmte Harry dieser Einschätzung zu und wollte sich dem Exorzismus freiwillig unterziehen lassen. Pfarrer Hartley würde um Mitternacht den Exorzismus mit Hilfe des Reverend Holmes vollziehen. Es dauerte 8 Stunden. 8 Stunden lang schrie Harry. Er kratzte und biss alles, was ihm zu nahe kam. Er wurde am Boden festgebunden und die beiden Geistlichen übergossen ihn mit Weihwasser, schoben ihm ein Kruzifix in den Rachen und wiederholten immer und immer wieder ihre Riten. In 8 Stunden trieben die beiden den um sich schlagenden Harry über 40 Dämonen aus, unter ihnen Inzest, Sodomie, Blasphemie und Lüsternheit. Doch nach 8 Stunden mussten sie vor Erschöpfung aufhören, obwohl sie fühlten, dass noch die letzten 3 Dämonen in ihm verblieben sind, und zwar Wahnsinn, Mord und Gewalt. So wurde Harry Burton um 8 Uhr morgens mit seiner Frau nach Hause geschickt, um den Exorzismus an einem anderen Zeitpunkt fortzuführen. Um 9.45 Uhr fuhr der Polizist Rhys Chapman Patrouille durch Coldridge, als er plötzlich ein lautes Schreien hörte. Das Schreien eines Mannes. Nur kurze Zeit später fand er den Ursprung. Harry Burton lief komplett nackt und vollkommen blutüberströmt auf der Straße entlang und schrie immer und immer wieder, es ist das Blut Satans. Er wurde sofort festgenommen. Und bei der Überprüfung seines Hauses fand die Polizei ein unfassbares Blutbad vor. Harry Burton ermordete seine Frau Abigail und ihren Hund auf bestialische Art und Weise. Den Hund hatte er erdrosselt. Seiner Frau hat er mit bloßen Händen die Augen ausgestochen, ihre Zunge ausgerissen und beinahe das ganze Gesicht bis auf die Knochen entfernt.
Holy shit.
Sie war kaum noch zu identifizieren. Das gesamte Zimmer, in der ihre Überreste lagen, war vollkommen mit Blut besudelt. Harry wurde für verrückt erklärt und sofort in eine Psychiatrie eingewiesen, in der er 2 Jahre lang intensiv behandelt wurde. Im Anschluss wurde er für 2 weitere Jahre in eine geschlossene Anstalt zur Behandlung gegeben, woraufhin man ihn wieder gehen ließ. So läuft Harry also heute wieder frei herum. Ein Exorzismus, um die letzten 3 Dämonen auszutreiben, den hat er bis heute nicht erhalten. Vielleicht sind die Dämonen aber ja irgendwann auch von alleine verschwunden. Vielleicht. Das war meine Geschichte.
Ey. Die war aber mal wirklich richtig, richtig hart. Also für in Anführungszeichen ist mal für deine Verhältnisse. Also das war mal richtig harter Tobak, Alter. Ich glaube, sowas hatten wir noch nie, oder?
Ja, ich glaube nicht.
Also blutbesudelt und...
Tote Tiere hatte ich schon ein paar Mal.
Tote Tiere bist du ja Spezialist für, ja.
Ich weiß auch nicht, wieso. Die kommen.
Ich meine, du hast ja einen Hund.
Ja, ich muss dazu einmal kurz sagen, ich habe selber einen Hund und ich liebe ihn sehr. Ich liebe sie sehr. Ja, deswegen, das ist eigentlich nicht ganz typisch für mich, aber die laufen mir auf gruseliger. Vielleicht deswegen auch. Vielleicht will ich deswegen Geschichten, wo tote Tiere drin vorkommen, umso gruseliger.
Also, ich habe ja schon, wieder eine Vermutung auf jeden Fall. Eine ganz, ganz klare Vermutung auch dieses Mal. Ich meine, was ich halt krass finde ist, und es ist auch, glaube ich, also es ist auch jetzt, glaube ich, ob du das jetzt ausgedacht hast oder jetzt nicht, ne, ist jetzt erstmal egal, aber es ist, glaube ich, gar nicht so unrealistisch, dass man in den USA vor allem. Auch wenn man immer,
Das ist in England.
Ach so.
Oh, jetzt hör ruhig weiter.
Hä, warte mal, du hast aber doch irgendwas.
Coleridge in England. Hast du das in den USA gesagt?
Nee. Irgendwas am Anfang war so, dass ich gedacht habe, das ist auf jeden Fall safe USA.
Nee, nee, ist England.
Wie auch rappen. Na, egal.
Was wäre denn typisch für
Amerika? Nee, weil irgendwie, weil ich glaube, obwohl die Amerikaner dich irgendwie relativ schnell hinter Gittern bringen und auch wegen kleinsterer Vergehen du eine lange Haftstrafe bekommst, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber ich glaube, es ist so, wenn du jetzt irgendwie die Strafe bekommst und die davon ausgehen, dass du dein Geisteszustand nicht ganz in Ordnung ist und du halt in so eine geschlossene musst oder in eine andere Anstalt musst und die dann nach egal wie viel Zeit sagen, dass du geheilt bist, kommst du wieder raus.
Ja.
Das ist, glaube ich, ja, so, ja, ne? Ja,
das ist auch so. Aber ist ja hier auch so, glaube ich.
Ja, ich glaube, es gibt nämlich einen Film, da versuchen die das. Das sind so 2 Killer und dann wollen die irgendwie vor Gericht halt sagen, wir sind Gaga. Und damit die irgendwie nach einem Jahr sagen können, ja, nee, wir sind da gar nicht.
Gibt's mehrere von. Es gab jetzt, habe ich letztens erst nochmal geguckt. Ich habe vergessen, wie der heißt. Wo sich ganz am Ende, das ist ein Spoiler, aber ich weiß auch gar nicht, wie der Film heißt, wo ganz am Ende rauskommt, dass der doch nicht unzurechnungsfähig ist, weil der mit seinem, es geht die ganze Zeit darum, dass sein Anwalt quasi merkt, dass der einfach nicht ganz licht ist.
Ah, hier, Edward Norton und Richard Gere.
Ja, genau.
Der ist mega gut, der Film.
Das ist richtig gut.
Ja.
Das am Ende ist auch wirklich, Edward Norton ist halt auch ein scheiße guter Schauspieler. Ja. Und das ist ein richtig geiler Moment. Naja, ja, aber ich glaube, es ist in Wirklichkeit tatsächlich auch so, dass wenn du halt einfach unzurechnungsfähig bist, dann bist du halt einfach nicht strafmündig dafür und deswegen kann man dich dafür halt nicht so hart bestrafen. Und deswegen wird quasi, in Anführungszeichen, nur deine geistige Störung oder was auch immer du hast, behandelt. Und wenn die sagen, okay, die ist behandelt, dann bist du damit frei. Und wenn das in dem Fall jetzt heißt, okay, 2 Jahre da, 2 Jahre da und nach 4 Jahren würden wir sagen wir, du bist geheilt, dann...
Ja, ich finde das immer so bescheuert bei... bei solchen Sachen, weil du weißt ja nicht, du kennst ja nicht die Ursache. Mhm. Also weißt du, du könntest jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, du kannst jetzt ja auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Krankheit haben, also jetzt nicht irgendwie, dass du ein Mörder wirst oder so, sondern irgendwie dein Arm tut weh oder so. Gehst zum Arzt und sagst dir so, ja, es gibt 3 Millionen Möglichkeiten, warum dein Arm weh tut. Ja. Ich gebe dir jetzt mal eine Schmerztablette. Oh, guess what? Dein Arm geht's wieder gut.
Okay, ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt in diesen 4 Jahren oder 2 Jahren oder was auch immer, wann man dann in eine Therapie geht oder sowas, dass halt genau dieser Ursprung dann ergründet wird. Ich weiß nicht, wie das ist dann in der Dingsmus, aber ich glaube, der geht schon sehr
spezifisch. Hoffen wir mal, also wir können ja nur hoffen, dass du dir das ausgedacht hast. Also wenn der Irre da wieder durch die Gegend rennt und immer noch 3 Dämonen in sich hat. Das ist vor allem auch so das Geile gewesen, ne? Dass er die Frage, okay, hat er wenigstens noch seinen Exorzismus gekriegt im Abstand? So, hat er wenigstens gesagt, Leute, ich könnte das hier alles verkürzen. Holt doch nochmal eben die 2 Reverends. Die waren noch nicht ganz fertig. Ich hatte noch einen Termin, den konnte ich aber nicht mehr wahrnehmen, weil ich vorher schon meine Frau und meinen Hund umgebracht habe. Okay, krass. Ja, fand ich ganz schön. War ein Schocker. War dieses Mal ein Schocker. Sonst bist du immer so der ne, ruhige See war so
der harmlose.
Gruselig spannend und das war so holy fuck. So.
Jetzt ich glaube, wir hatten sowieso noch nicht so mega viele Geschichten, wo irgendwer richtig krass gestorben ist. Ich glaube, es war ganz oft so.
Haben wir letztes Mal noch
ja
drüber
gesprochen. Ja, genau. Irgendwie, hier wird mal gespukt und hier wird mal dies und so weiter, aber das ist halt so richtig, ja. Naja, wir sehen's.
Ja, aber so bist du halt auch dann immer ganz schnell, das ist das, was ich schon mal angesprochen hatte mit Amityville. Du bist dann halt immer ganz schnell in dem True Crime, Grusel, das überschneidet sich halt dann.
Ja, ne? Aber weil, das haben wir schon ein paar Mal gesagt.
Also es ist überhaupt nicht negativ, das ist halt einfach aber so.
Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass halt sowas, also es ist ja nicht exklusiv voneinander.
Aber bei so einem Ding bist du halt.
Du meinst, wenn das
du bist halt dann so, wäre? Genau, du bist dann halt so, okay, krass, das ist halt auch einfach ein heftiges Verbrechen einfach so, ne?
Ja, sowas
ist genauso wie Amityville, wo du sagst, okay, der hat seine ganze Familie umgebracht. So, das ist einfach ein krasser Mörder und ein krasser Irrer. Und er sagt aber halt, ja, du, das haben mir aber einfach 3 Millionen Stimmen gesagt, dass ich das machen muss. So, ja,
aber bei 3 Millionen kann man schon mal.
Da kann man auch mal sagen, Leute, 3 Millionen gegen einen, Alter.
Das ist ja eine Demokratie, ne? Und wenn 3 Millionen Leute irgendwas wollen.
Hey, 3 Millionen Leute hatten Probleme. So. Okay, ey, aber ich muss ja jetzt wieder.
Ja, jetzt bist du nämlich dran.
2 Wochen warten.
Ach so, ja, das ist ja. Ihr da draußen auch. Ja, ich bin mal gespannt, was so Leute. Ich bin bei jeder Geschichte immer gespannt, was Leute sagen, ob die glauben, das ist echt oder nicht. Und wir haben jedes Mal ja immer. So gut wie immer beide Meinungen vertreten, auch bei Instagram und so weiter.
Ja.
Und also auch von Freunden, die uns das dann sagen. Das ist, wir hatten, glaube ich, noch keine Folge, wo dann alle einstimmig gesagt haben, das ist auf jeden Fall ausgedacht oder das ist auf jeden Fall echt.
Nee, das stimmt.
Das finde ich immer gut, dass das da offensichtlich beide
Meinungen hatten, gibt. Ich glaube, wir hatten auch noch nicht den Fall, dass das mal jemand irgendwie bei einer wahren Geschichte auch kannte, oder?
Doch, also im Nachhinein haben Leute die erste
Folge nochmal gehört und
dann gesagt, ja, die.
Aber es hat noch nie einer irgendwie geschrieben bei Instagram, dass es auf jeden Fall war, weil ich kenne.
Nee, das hatten wir doch nicht. Nee, ne? Aber vielleicht wollen die ja in dem Moment dann auch nicht die anderen spoilern.
Ja, stimmt.
Weiß ich nicht genau.
Ja, stimmt.
Aber andererseits, die könnten ja auch lügen. Man weiß es alles nicht genau. Aber jetzt kommen wir zum anderen spannenden Teil, und zwar der Geschichte, die ich mir jetzt auch zum ersten Mal anhören darf, und zwar deine.
Meine Geschichte heute heißt Die Anhalterin. Hannah wollte nun auch nach Hause und ins Bett. Sie war todmüde und konnte kaum noch ihre Augen offen halten. 10 Kilometer musste sie noch durchhalten. So weit war es noch zu ihrem geliebten Bett. Sie krallte ihre Finger ins Lenkrad, schaltete das Radio ein und ließ das Fenster ihres Polos ein bisschen herunter, sodass ihr der Fahrtwind ins Gesicht wehen konnte. Hannah hatte einen verdammt langen Tag gehabt. Sie war bereits seit 5 Uhr wach und hatte sich über den Tag verteilt um über 20 pflegebedürftige Frauen und Männer gekümmert, die auf ihre Hilfe angewiesen waren. Als mobile Alten- und Krankenpflegerin war Hannah viel mit dem Auto unterwegs. Dabei pendelte sie immer zwischen den 15 Kilometer auseinanderliegenden Ortschaften Meilingen und Stauberstadt, die ca. eine Dreiviertelstunde von München entfernt waren. Zwischen Meilingen und Stauberstadt lag der Lernentunnel, der 1 Kilometer durch den Meierberg führte. Dieser Kilometer durch den Tunnel gehörte zu Hannas Standardroute während ihrer Arbeit und sie war ihn schon unzählige Male gefahren. Die Landstraße, die um den Berg herumführte, benutzte sie nur, wenn der Tunnel mal wieder verkehrsbedingt verstopft war. Hannah war in Meilingen aufgewachsen und kannte die Geschichten über den Lernentunnel. Jeder in Meilingen kannte sie. Und als sie ein Kind war, hatte sie immer geweint, wenn sie mit ihren Eltern durch den Tunnel nach Stauberstadt zu ihrer Oma gefahren waren. Hannah drehte das Radio lauter. Jetzt waren es nur noch 5 Kilometer bis nach Hause. Nur noch durch den Tunnel,
dann im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen und dann war sie auch schon auf der Zielgeraden. Morgen war endlich Sonntag und eine Kollegin würde sich um ihre Patienten kümmern. Sie konnte also ausschlafen, lange frühstücken und den Sonntag genießen. Aus dem Radio dröhnte gerade der aktuelle Nummer 1 Hit der Charts. Hannah drehte das Radio etwas runter. Sie konnte sich bei dem Song nicht konzentrieren und ehrlich gesagt war er auch nicht so ihr Ding. Nachdem sie einen kurzen Blick in den Rückspiegel geworfen hatte, fiel ihr zum ersten Mal auf, dass sie die einzige auf der Landstraße war, die um diese Zeit noch unterwegs war. Draußen war es stockfinster und nur das Rot ihrer Rücklichter war im Rückspiegel zu sehen. Vor ihr lagen nur die zwei Lichtkegel ihrer Scheinwerfer, die sich unaufhaltsam durch die Dunkelheit fraßen. Als Hannah den Lähnentunnel erreichte, war es 1.15 Uhr. 5 Minuten, maximal 7 Minuten würde es noch dauern, bis sie endlich zu Hause war und sich ins Bett fallen lassen konnte. Hannah schaltete das Fernlicht aus. Sie war zwar die Einzige, die durch den Tunnel fuhr, doch versperrte ihr eine leichte Rechtskurve die Sicht auf die Ausfahrt und sie wollte es nicht riskieren, jemanden zu blenden. Kurz nachdem Hannah in den Tunnel gefahren war, drosselte sie ihre Geschwindigkeit. Irgendwer oder irgendetwas stand ungefähr 100 Meter vor ihr auf dem Pannenstreifen. Hannah schaute in den Rückspiegel und sah erneut nur das Rot ihrer Rücklichter. Sie bremste und rollte langsam auf die Gestalt zu, die noch immer den Kopf hängend auf dem Pannenstreifen stand. Hannah war etwas mulmig zumute. Doch als sie nur noch einige Meter von der Gestalt entfernt war, hob sie den Kopf und Hannah konnte erkennen, dass es sich um eine Frau handelte. Erleichtert atmete sie auf und fuhr auf den Pannenstreifen. Sie hielt unmittelbar neben der Frau, ließ das Fenster herunter und fragte, ob alles okay sei und ob sie sie mitnehmen solle. Die Frau schwieg erst, nickte aber anschließend, stieg ein und nahm auf dem Rücksitz ihres viertürigen Polos Platz. Hannah löste die Bremse, vergewisserte sich, dass von hinten kein Auto kam und setzte ihre Fahrt fort. Durch den Rückspiegel musterte sie die Frau, die soeben eingestiegen war. Sie sah alles andere als gut aus. Ihr Gesicht war kreidebleich, das Haar zerzaust, ihre Kleidung war zerknittert und die kleine smaragdgrüne Brosche hing völlig verdreht am Revers ihrer Jacke. Abwesend starrte sie aus dem Fenster. Als Hannah sie fragte, ob es ihr gut gehe, drehte sie langsam den Kopf und schaute Hannah durch den Rückspiegel an. Dann flüsterte sie langsam: Es geht mir leider überhaupt nicht gut. Ehrlich gesagt geht es mir sogar ziemlich schlecht und es wird etwas Schreckliches passieren. Hannah hatte nur mit halbem Ohr zugehört, denn sie musste sich gerade auf die Straße konzentrieren, da sie Scheinwerferlicht um die Kurve herumkommen sah. Durch kurzes Aufblenden des Fernlichts signalisierte sie dem entgegenkommenden Fahrer, sein Fernlicht auszuschalten. Als Hannah zurück in den Rückspiegel schaute, um zu antworten, traute sie ihren Augen nicht. Die Frau, die eben noch auf ihrem Rücksitz gesessen und mit ihr gesprochen hatte, war verschwunden.
Da hätte ich direkt Schiss, dass sie sich irgendwie unter dem scheiß Sitz versteckt. Ich würde direkt, wenn jemand irgendwas, ich kann das überhaupt nicht ab. Wenn du im Auto bist und irgendwas sitzt hinter dir und du weißt das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, das war gleich in einem Saw-Film oder sowas, dass der eine mit der Schweinemaske dahinter war. Ich eine Zeit lang, immer wenn ich ins Auto gestiegen bin, musste ich erstmal gucken, ob irgendwas auf der scheiß Rückbank ist.
Ja, der hat die immer von hinten so.
Ja. Ja, und dann musste ich mal gucken, dass sich da nicht irgendwie ein Spacko versteckt im Kofferraum oder sowas. Weil ich für die auch wenn irgendwer mal so einen Gag machen will, du sitzt im Auto und fährst nachts und irgendwer guckt plötzlich aus dem Kofferraum raus, ne? Ich würde wahrscheinlich so in den Baum reinfahren einfach oder so. Ah, kann ich überhaupt nicht ab.
Als sie wieder auf die Straße schaute, bemerkte sie, dass sie soeben den Tunnel verlassen hatte. Völlig verwirrt stoppte Hannah ihren Wagen am Straßenrand. Sie stieg aus und öffnete die Hintertür und den Kofferraum ihres Polos. Nichts. Die Frau war verschwunden. Hannah nahm wieder auf dem Fahrersitz Platz, startete den Motor und fuhr weiter in Richtung Meilingen. Nachdem sie die zweite Ausfahrt im Kreisel genommen hatte, stoppte sie ihren Wagen erneut und hielt an der Tankstelle des Ortseingangs. Sie eilte zum Nachtschalter und erzählte dem Mitarbeiter in groben Stücken, was gerade passiert war und dass die Polizei eingeschaltet werden müsse. Eine Viertelstunde später hielt ein Streifenwagen mit zwei Beamten auf dem Parkplatz der Tankstelle. Hannah hatte ihre Hände um eine heiße Tasse Tee gefaltet, die ihr der Mitarbeiter der Tanke freundlicherweise spendiert hatte. Sie war völlig aufgelöst und verstand noch immer nicht, was gerade passiert war. In den 15 Minuten, in der sie und der Tankstellenmitarbeiter Christian auf die Beamten gewartet hatten, hatte Christian irgendwann genickt und geflüstert: Dann stimmen die Geschichten also wirklich. Plötzlich erinnerte sich auch Hannah wieder an die Geschichten und dass sie als Kind immer weinen musste, wenn es zu ihrer Oma durch den Lernentunnel nach Stauberstadt ging. Die Geschichten über die weiße Anhalterin des Lernentunnels, die während eines Lawinenabgangs 1909 verunglückte und lebendig unter den Schneemassen begraben wurde. Damals existierte der Lernentunnel noch nicht, doch führt er heute durch den Berg, von dem sich damals das Schneebrett gelöst hatte. Glaubte man den Geschichten, so würde die Frau, ganz in Weiß, vom Schnee bedeckt, am Straßenrand stehen und versuchen, eine Mitfahrgelegenheit zu finden, die sie aus dem Tunnel befreite und in das buchstäbliche Licht am Ende des Tunnels zu bringen, um endlich Frieden zu finden. Hannah versuchte sich an das Äußere der mysteriösen Frau zu erinnern. Das Einzige, was wirklich weiß an ihr war, war ihr kreidebleiches Gesicht. Von Schnee oder ähnlichem hatte sie nichts gesehen. Was hatte sie bloß damit gemeint, als sie sagte, es würde etwas Schreckliches passieren? Sprach sie von dem Lawinenunglück von damals oder von einem in der Zukunft? Es hatte seit über 35 Jahren keine unkontrollierten Lawinen mehr am Meierberg gegeben. Potenzielle Gefahren wurden regelmäßig gesprengt, sodass es gar nicht erst zu weiteren Unglücken kommen konnte. Als Hannah fertig damit war, den zwei Beamten alles zu erzählen, verspürte sie immer noch ein ungewisses Unwohlsein in der Magengegend. Die Polizei hatte inzwischen über Funkkontakt eines zweiten Streifenwagens die Nachricht erhalten, dass der Lernentunnel menschenleer sei und sich garantiert niemand in ihm befinden würde. Nachdem einer der Beamten noch Hannas Personalien aufgenommen hatte, stiegen beide wieder in ihren Streifenwagen und fuhren vom Hof der Tankstelle. Hannah bedankte sich bei Christian für den Tee und die Gesellschaft, stieg dann selbst in ihren Wagen und fuhr endlich nach Hause. Als sie am nächsten Morgen erwachte und die gestrige Nacht noch einmal Revue passieren ließ, befand sie, dass sie sich das Ganze einfach nur eingebildet haben musste und ihr Unterbewusstsein ihrem Zusammenhang mit den Gruselgeschichten in ihrem Gedächtnis und ihrer starken Übermüdung einen Streich gespielt haben musste. Sie stand auf und nahm erstmal eine heiße Dusche. Danach zog sie sich an und machte sich auf den Weg zum Bäcker. Als sie die Einfahrt entlang ging, blieb sie plötzlich neben ihrem Auto stehen und schaute in das hintere Fenster ihres Polos, dort, wo gestern Nacht die Frau gesessen hatte. Im Fußraum sah sie sie. Hannah stockte der Atem. Im hinteren Fußraum des Polos, dort, wo gestern die mysteriöse Frau gesessen hatte, lag eine smaragdgrüne Brosche. Dieselbe Brosche, die sie gestern völlig verdreht am Revers der Jacke der mysteriösen Frau aus dem Lerntunnel gesehen hatte. Das war die Anhalterin.
Ich wusste, dass diese Brosche nochmal vorkommt. Ich habe mir gedacht, okay, eine smaragdgrüne Brosche. Ich dachte die ganze Zeit, das kommt jetzt irgendwie bei der Beschreibung von der Frau, kommt das nochmal drin vor. Ich dachte, okay, aber warum dieses Mal grüne Brosche? Und da war sie wieder. Da war die Brosche.
Da war die Brosche. Und der, die Brosche, das Äquivalent zum Ehering der Eltern.
Stimmt. Ich dachte jetzt, das Äquivalent zum Vorhang, der am Anfang einmal genannt wird und später nochmal auftaucht.
Stimmt, ja.
Das ist gutes Storytelling, so macht man das.
Ja, ja.
Okay, das mit dem Tunnel, ganz kurz noch mal eine Nachfrage. Ich hatte es, wahrscheinlich habe ich es mir einfach nur selber eingebildet, was in meinem Kopf so war. Da war kein Auto, sondern da war nur die Frau an dem Parkstreifen.
Ja, ja. Okay. Achso, genau. Ich dachte, stand eine Person am Parkstreifen, ja.
Okay. Ich dachte erst, okay, eine Frau mit dem Auto und dann nimmt sie die halt irgendwie mit und später ist es aber irgendwie eine Skiunfall-Dings. Warum war das Auto da und dann war das Auto nicht da? Und dann dachte ich, okay, es war gar kein Auto da, es kam überhaupt nicht in der Geschichte vor.
Nee.
Es war nur in meinem Kopf.
Es fuhr noch ein Auto irgendwann in den Tunnel, wo sie einmal abländlich angemacht hat.
Ja, okay. Ach ja, stimmt, das war genau. Das von der Gegenspur. Ja, okay.
Ja.
Ja, okay. Das klingt, also. Ich weiß es nicht genau. Für mich klingt das wieder so ein bisschen äquivalent zu dem schwarzen Hund. Weil das wieder sehr gut so eine Legende von einem Ort sein kann. Mhm. Weißt du, wie bei dem Hund war es auch so, dass ich dachte, okay, das ist eine Geschichte.
Von der Kapelle meinst du, ne?
Die schwarze Kapelle, ja, so hieß das, ja. Ich sag mal, der schwarze Hund.
Ja.
Weil es da halt auch so war, dass ich dachte, ja, ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine echte Legende ist aus der Gegend. Mhm. Und das ist schon wieder so was Ähnliches, dass ich würde sagen würde, ja, ey, so ein Tunnel mit so einer, die verschüttet wurde, kann sein.
Ja, ich meine, jeder wird auf jeden Fall, es war ja ähnlich wie bei dir zum Beispiel mit der Frau im Hochzeitskleid.
Ja, ja.
Also jeder hat irgendwie
so
auch schon
Bild
mal
davon,
so eine
Anhalterkram.
Ja, eine weiße Frau, die auf einer Straße steht. Das hat ja irgendwie schon
mal ganz
jeder
ehrlich, so
gehört,
in
oder?
In der Nacht, also wenn ein Anhalter, also einfach nur so eine Person in so einem Tunnel rechts steht.
Alter, safe fahre ich dran vorbei.
Nie im Leben halte ich da an. Es tut mir halt leid, Frau, die da rumsteht, aber da musst du halt zu Fuß gehen. Also.
Ja, wobei, also.
Es kommt drauf an, aber wenn er so eine dunkle Gestalt ist, sieht auch irgendwie noch, das ist auch geschrieben, dass der Kopf so hing.
Ja, der hat den Kopf hängen lassen.
Ja, genau. Oder ja. Schon so, bei sowas denke ich immer an so Horrorfilme, dass die sich gleich umdrehen, plötzlich ist da irgendeine Fratze oder irgend sowas.
Ja, wobei, ey, also ich weiß es nicht, aber also ich glaube, wenn es jetzt eine Person wäre, ne?
Es kommt
also
drauf an, wo das ist. Also wenn es.
Ja, das, aber auch wenn es nur eine Person wäre und die optisch schon irgendwie, sag ich mal, also A, sie sieht jetzt, sag ich mal, echt hilfsbedürftig aus. Ja. Und B, sie sieht so aus, dass du denkst, okay, wenn die Person jetzt keine Waffe hat, dann werde ich auch noch mit der fertig. Die hau ich so, ja, ja, nee, also wenn es drauf ankommt, klar, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt so einen Ochsen einsteigen. Ich
natürlich
so.
Auch, also ist sowieso die Frage, ob du alleine bist oder nicht. Wenn du halt zum zweiten Auto sitzt, kannst du ihn mitnehmen, ist eigentlich kein Ding. Aber wenn du alleine bist, noch was anderes. Und ich glaube, wenn du eine Frau bist und fährst und da steht ein Mann, das ist auch nochmal auf jeden Fall was anderes.
Auf jeden Fall. Also hier, ne? Ja.
Was?
Nicht, dass es jetzt hier Beef gibt oder so gleich, aber.
Es ist halt einfach so.
Aber safe, wenn du eine Frau bist und du siehst eine Frau am Straßenrand, dann bleibst du auf jeden Fall eher stehen, als wenn da ein Typ steht. So, safe.
Aber ist ja auch, glaub, also.
Aber als Typ halt auch.
Ja, genau, ist halt auch so. Als Typ würdest du auch, weil es halt, ich meine, wenn es jetzt eine Frau ist, die dich umbringen will oder ein Mann, so, du bist als beide, egal ob du jetzt eine Frau bist oder ein Mann, hast du immer das Gefühl, okay, gegen eine Frau hast du vielleicht noch eher eine Chance, dich zu wehren oder sowas. Ja. Kommt auf an, was das für ein Typ natürlich auch ist. Es gibt auch schmächtige Leute, die du schnell umhauen kannst, auch wenn sie männlich sind. Das hat damit nichts zu tun. Aber tendenziell ist es, glaube ich, so. Und ich glaube, auch statistisch ist es ja einfach so, dass du bei Männern da eine größere Gefahr eingehst, glaube ich.
Ja. Ja, also gerade rein statistisch so. Ist es auch so, dass deutlich mehr Männer irgendwie solche Verbrechen begehen.
Ja. Ja, ja.
So, also da erstens das und klar, also wenn, also natürlich können Frauen dich.
Natürlich können auch Frauen dich umbringen.
Das schon aber, in so eine Richtung,
was ist das aber auch für eine Diskussion?
Nee,
das ist einfach so geil, wenn da draußen, wenn einer von euch uns jetzt schreibt und ernsthaft behauptet, ihr seid sauer, weil ihr wollt, dass ihr anderen, was man anerkennt, dass Frauen genauso oft und genauso doll Menschen umbringen können.
Aber um mal wieder wirklich auf das Thema zu kommen, also klar, also ich hätte auf jeden Fall, also ich bin sowieso aber auch jemand, der nicht unbedingt Tramper mitnimmt.
So, bei mir also ist halt so die generell. Sache, also ich habe schon ein paar Mal was, dass ich das auch vielleicht doch, und dann war ich mit meiner Freundin halt im Auto und wir haben halt hinten, der gesamte Rücksitzkram ist halt voll mit so einer komischen Plane für unseren Hund, die halt auch
nicht
so schön kotzen, ist. So. Ja. Und das heißt, wir können einfach, ich habe schon ein, zwei Mal gedacht, können wir mitnehmen? Und dann ist, ich hab gar keinen Platz dafür. Es geht überhaupt nicht. Du kannst ja auch nicht in diesen, wo ein Hund zwischendurch mal reinreiert, setz ich jetzt auch keinen.
Nimm Platz. Wenn du damit fein bist, nimm Platz.
Ich finde das grundsätzlich, aber es ist ja auch deutlich weniger geworden. Also ich habe so lange schon keinen Tramper mehr gesehen.
Ich fahre auch gar kein Auto mehr.
Ja, okay. So, ich fahre also halt noch zwischendurch hier nach
Hause.
Und Hamburg unterwegs. Ja. Ja, also Trampen, ich finde so.
Halten
also
wir fest, wir nehmen beide nicht so gerne fremde Menschen mit und vor allem nicht nachts und vor allem nicht in einem Tunnel.
Ja, und vor allem keine.
Vor allem nicht auf dem Pannenstreifen, wenn er nicht mal irgendwie, wer eine Panne hat.
Aber dass sie auch nicht sagt so, ey, Entschuldigung, alles okay, was ist denn passiert? Kann ich Ihnen helfen? Und einfach so, musst du mit? Ja, okay, cool. Steig doch hinten ein. Hier ist ein Seil, was du um meinen Hals binden kannst, um mich von hinten zu erwürgen. Tschüss.
Ja. Aber gut, genug von Tramp-Geschichten und Autofahrten und wer wann paranoid ist und wer wen wie wo mitnehmen müsste.
Mitfahrgelegenheiten.
Genau. Nee, aber ich glaube, wir sind auch damit schon wieder leider einmal am Ende angelangt, dieser heutigen Folge.
Folge 6, wir gehen stark auf die Jubiläums-10 zu.
Stimmt, noch 4 Folgen.
Ja, wer hätte gedacht, dass wir mal so weit kommen?
Wer hätte das gedacht, Josh? Gerade du alter Abbrecher. Ja, wir hoffen.
Das ist immer noch das Resident Evil-Ding, was aus dir in den Knochen liegt, ne? Dass wir das
Josh und ich hatten eigentlich vor, eine glorreiche Streaming-Karriere zu starten, aber.
Es hat genau einen Abend lang gereicht.
Es ist nie zum zweiten Teil gekommen. Aber der erste war glorreich. Also, das war.
Ja.
Ich glaube, jeder Speedrunner wäre neidisch gewesen. Vielleicht auch nicht.
Vielleicht.
Wir sind am Ende angekommen, liebe Leute. Leider, leider. Wir hoffen, dass ihr sehr viel Spaß hattet.
Oder Grusel.
Oder euch gruselt habt.
Wir hoffen, ihr könnt jetzt nicht mehr schlafen, falls ihr es jetzt gerade zum Einschlafen hört.
Das hoffen wir jede Folge. Mhm. Und tatsächlich bekommen wir auch, haben wir aktuell so gerade auch gerade mitbekommen, dass jemand dank uns, das ist ein Kompliment für uns, nicht schlafen konnte.
Wir bräuchten eigentlich Sponsoren wie sowas wie heiße Milch mit Honig, die dann einfach so irgendwas so, komm, steh nochmal auf, mach dir eine heiße Milch und dann geht's nochmal ins Bett. So. Wir kurbeln den Markt hier ein bisschen an.
Also, an alle Werbepartner da draußen, wenn ihr warme Milch mit Honig verkaufen wollt.
An alle Werbetreiber, ihr erreicht uns unter geschichtenausdemaltbau@outlook.de. Aber das gilt auch für alle da draußen, die uns irgendwie Feedback zukommen lassen wollen.
Genau.
Wie immer, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr würdet uns eine Riesenfreude tun, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung dalasst. Natürlich nach Möglichkeit möglichst gut, aber seid ehrlich, weil das hilft uns immer, dass andere Hörer auch in den Genuss unseres Podcasts kommen. Denn durch mehr Bewertungen und gar durch mehr positive Bewertungen werden wir bei iTunes und bei anderen Seiten höher gelistet und somit kann dieses Hörvergnügen anderen zuteil werden.
Und wie ihr wisst und für die, die mit Folge 6 heute eingestiegen sein sollten, wir haben einen Instagram-Kanal, der da lautet Geschichten aus dem Altbau. Alles natürlich zusammengeschrieben. Mhm. Und dort posten wir alle 2 Wochen zu jeder Folge ein Foto zu der Folge. Und dort drunter könnt ihr euren Tipp schreiben, ob ihr glaubt, ob wir euch die Wahrheit erzählt haben und die Geschichten echt sind, beziehungsweise einen wahren Kern haben, oder ob wir uns das alles nur ausgedacht haben.
Auf diesem Instagram-Kanal kommen auch ab und zu, wenn wir wahre Geschichten hatten, noch ein paar Hintergrundinfos mit einem Bild zu der Folge. Also immer wenn die Auflösung von der Folge kam und wir dazu etwas Interessantes an Bildmaterial haben, werden wir das auch da hochladen. Da gibt es schon ein paar Sachen zu ein paar echten Fällen, die in der Vergangenheit wir behandelt haben. Und da gibt es auch immer mal ein bisschen Zusatzinfos für alle, die da Interesse dran haben.
Genau, also eigentlich lohnt sich der Follow, wenn ihr auf Instagram seid, weil wir spammen nicht, sondern es gibt einfach nur rund um Gruselthemen coole, interessante Sachen, um uns mal selbst zu loben.
Und es ist richtig geil. Nein, aber einfach, es ist ein bisschen Zusatz einfach. Es ist ein kleines Add-on für alle, die, falls ihr ein bisschen mehr wollt in der Zwischenzeit zwischen den 2 Folgen, dort findet ihr ein kleines bisschen Futter.
Ja, und dann bedanken wir uns natürlich wie jede Folge bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch heute wieder.
Ja.
Wir hoffen, ihr habt euch wunderbar unterhalten gefühlt, euch gegruselt und hattet ganz viel Spaß, uns beiden zuzuhören.
Wir hatten wie immer ganz viel Spaß, diese Folge vorzubereiten und aufzunehmen.
In diesem Sinne, macht es gut, habt ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Boden festgebunden und die beiden Geistlichen übergossen ihn mit Weihwasser, schoben ihm ein Krux.
Alter, in Arsch. Sorry, ich war gerade die ganze Zeit. Schoben ihm ein Kruzifix in den Arsch. Sorry. Einfach mal vor.
Geil, ey, ist
so, jetzt führen wir.
Jetzt reicht's auch.
Nee, das muss rektal eingeführt werden, das ist so.
Jetzt haben wir einen Schluck.